digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
So, Frank, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Wir haben jetzt ja tatsächlich nochmal eine ausgesetzt, war nicht geplant. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Schön, dich hier zu haben.
Ja, Michael, auch schön, dich zu sehen hier. Ja, genau, konnte man nicht so ganz planen, aber gegen eine Grippewelle sind auch wir machtlos. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt eine neue Folge aufnehmen.
Genau, und da sind wir heute mit Vera Kemper von Dr. Oetker hier am Start. Wir haben heute Morgen schon einen schönen Post von dir gesehen, wo du auch gesagt hast, ja, da war ich doch mal bei einem Event von Kunden fokussiert. Genau, die Connect im Dezember ausgerichtet und da wird's richtig rund bei Berlauf, Frank.
Genau, bei dem Bildungscampus. Und ja, Vera und ich, wir haben auch gerade festgestellt, wir haben uns fast 25 Jahre in Bielefeld nicht gesehen oder zumindest nicht kennengelernt, gesehen vielleicht doch schon mal bei der einen oder anderen Veranstaltung. Aber tatsächlich sehen wir uns in dieser Woche dreimal.
Genau, und jetzt fangen wir an mit der Podcast-Folge. Alles Weitere wird sich dann noch zeigen. Genau, warum erwähne ich das Event nochmal? Vera, da hast du einen schönen Vortrag gehalten über YouTube Shorts fürs Recruiting. Darum soll es auch gehen. Das war für uns auf jeden Fall so spannend, dass wir ja direkt nach dem Vortrag angesprochen haben, ob du es dir vorstellen kannst, hier im Podcast zu kommen. Von daher schön, dass du da dabei bist. Aber wir werden natürlich generell auch sprechen über Social Media bei Dr. Oetker. Genau. Jo, wir starten wie immer mit unseren klassischen 5 Fragen, um dich erstmal so grob vorzustellen. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Geboren und aufgewachsen bin ich in Hannover. Genau, ich bin ja zur Schule gegangen und danach ging es vom Prinzip mit Hannover auch erstmal weiter.
Das könnte Übergang zu Frage 2 sein. Ich habe eine Ausbildung oder Studium als.
genau, da geht der Übergang weiter. Nach dem Abi habe ich eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und habe mich dann entschieden, noch zu studieren und habe Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz-Uni in Hannover studiert und war ein halbes Jahr in Dublin in Irland.
Cool. Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch?
Eigentlich auch durch diese beiden Schritte. Meine Begeisterung für den Personalbereich wurde geweckt über die Ausbildung und da speziell auch so über alles, was Weiterbildung, Qualifizierung, Personalentwicklung zu tun hat, weil wir ganz viel innerbetrieblichen Unterricht hatten. Und den fand ich spannend und der ging auch weit über die eigentlichen Themen, die so eine Industriekauffrau wissen muss, hinaus. Und ich habe mir gedacht, ach, das, was der Dozent macht, das könntest du später auch machen. Das macht dir wohl Spaß. So, das heißt, dieses ganze Personalthema fand ich schon mal ganz spannend, gerade im Bereich Qualifizierung. Und im Studium fand ich Marketing spannend. Und vom Prinzip ist im Employer Branding ja genau beides miteinander verbunden. Man hat einmal den Personalaspekt, man hat aber auch den Marketingaspekt. Ich habe dann nach dem Studium tatsächlich erstmal angefangen, in der Personalentwicklung zu arbeiten, bei Buderus Heiztechnik, Unternehmen, was heute zum Bosch-Konzern gehört und bin dann 2001 nach Bielefeld zu Dr. Oetker gekommen. Und da konnte ich dann das erste Mal beides irgendwie ganz schön miteinander verbinden, nachdem ich klassisch aus dem Trainingsbereich kam und dem Trainingskonzeptionsbereich, habe ich dann bei Dr. Oetker das internationale Trainee-Programm verantwortet mit Rekrutierung und Qualifizierung, war aber das erste Mal dann auch für Dr. Oetker als Arbeitgeber unterwegs und habe Vorträge gehalten, war auf Messen und das damals noch kein Social Media gab, das ist 25 Jahre her, war das halt tatsächlich was, wie man da die Employer Brand irgendwie an die Zielgruppe gebracht hat und das fand ich total spannend.
Ja, wollte gerade sagen, Mensch, da steht ein großes Jubiläum an, ne? Oder war der Tag schon?
Nein, der Tag ist noch am 1. Juli.
Ja. Ah ja, okay. 25 Jahre, das gibt's auch nicht mehr so häufig, ne? Oder? Wie erlebt ihr das so in den Unternehmen?
Ja, bei mir ist es nächstes Jahr soweit, am 1. Juni. Also wir sind ungefähr gleich lang bei den unterschiedlichen Unternehmen, wo wir sind beschäftigt. Du bist ein Jahr voraus.
Erlebt ihr das noch? Also ist das bei euch noch so, dass wirklich noch viele solche Jubiläen? Sind die noch da?
Ja, bei uns ist es tatsächlich, die Jubiläen werden an mehreren Tagen im Jahr durchgeführt, dass es wirklich eine offizielle Ehrung gibt und viele haben 40-jähriges Jubiläum. Ui. Das werde ich nicht mehr schaffen, glaube ich. Aber da bin ich jetzt mit 25 Jahren tatsächlich nicht die am längsten dabei ist, aber es kommt einfach auch sehr häufig. Wir haben einfach eine sehr hohe Mitarbeiterbindung in vielen Bereichen, eine nach wie vor recht geringe Fluktuation. Und dann kommt es natürlich dazu, dass, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen abnehmend, aber viele Generationen einfach auch unserem Familienunternehmen, was so lange vor Ort ist, gearbeitet haben.
Ja, richtig gutes Employer Branding, auch, was ihr da betreibt, ne?
Ja.
Ich kenne die Marke Dr. Oetker, seit ich irgendwann als Kind mal angefangen habe zu backen. Also ewig Zeiten auch. Und ihr habt natürlich unglaublich viele Benefits. Ihr seid ein großes Unternehmen. Ihr entwickelt, fördert die Mitarbeiter. Tolle Bindungsinstrumente, macht ein super Employer Branding. Steigen wir auch gleich noch drauf ein. Also was soll danach noch kommen sozusagen? Ja. wo soll man dann noch hin? Vielleicht zu uns, zu Böllhoff, aber...
Bin gespannt, ob Vera den Teil drin lässt oder rausschneiden möchte.
Wir sind ein Hidden Champion und natürlich nicht so präsent wie ihr und auch nicht so groß. Also insofern, ich glaube, da macht ihr ganz, ganz viel ganz richtig im Employer Branding. Und deswegen ist es ja auch so naheliegend, dass ihr so lange da bleibt. Tatsächlich bei uns im Familienunternehmen haben wir aber auch so jedes Jahr 100 Jubilare, angefangen von 5 bis 45 Jahren auch. Und da zähle ich auch 25-Jährige und 40-Jährige gar nicht so wenig, ne? Also ich glaube, das gibt es schon noch bei sehr traditionellen Unternehmen, die dauerhaft auch als Arbeitgeber sich gut positionieren, nicht so großen Wandeln unterliegen, dass man das tatsächlich auch noch sieht. Ne? Anders natürlich als in der Startup-Szene oder glaube bei der bezogen auf die jüngeren Generationen. Wir hatten ja auch schon Podcast mit Gen Z und Gen Alpha. Da ist es ja gar nicht mehr der Anspruch, ewig beim Unternehmen zu verweilen, sondern häufiger neue Eindrücke in neuen Branchen, in anderen Städten, in anderen Ländern vielleicht auch zu generieren. Ne?
Genau, ich denke, das ist so der Punkt, warum ich gesagt habe, das ist, glaube ich, inzwischen ein bisschen abnehmender, weil es natürlich viel schwieriger ist, gerade die Gen Z entsprechend zu binden. Und da wird die Herausforderung als Employer Branding sicherlich auch deutlich größer. Wobei ich schon merke, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre da, dass es zumindest bisher gut geklappt hat, auch ehemalige Auszubildende einfach durch Möglichkeiten, sie nach der Ausbildung zu fördern, vielleicht eine Fortbildung anzubieten, duales Studium anzubieten, tatsächlich im Unternehmen zu halten. Und wenn ich gucke, wo viele gelandet sind, die zu meiner Zeit als Auszubildende eingestiegen sind, dann ist das schon ganz spannend und eine Reihe sind tatsächlich auch immer noch da. Mhm.
So, wir sind ja immer noch in der Vorstellungsrunde. Ja. Am meisten an Employer Branding fasziniert mich bis heute.
Was mich tatsächlich fasziniert, ist die Vielfalt. Und wir haben, glaube ich, eben schon gemerkt, es ist einfach auch ein Bereich, der nicht langweilig wird. Aber vom Prinzip geht es ja darum, was macht uns als Arbeitgeber aus? Und Frank hat dankenswerterweise schon eine ganze Menge genannt, was uns zum guten Arbeitgeber macht. Aber genau das ist es ja, was wir letztendlich auch nach innen transportieren und nach außen kommunizieren. Und da sich aber gerade in den letzten Jahren auch wirklich viel geändert hat, dann gibt es eine neue Strategie, die sich natürlich auch auf die Kultur und damit die Employer Brand auswirkt. Es gibt neue Bedürfnisse. Wir haben gerade von der Gen Z und von der Gen Alpha gesprochen. So, da kommen ja neue Anforderungen. Und ich habe zwei erwachsene Kinder. Wenn ich überlege, was die so für Anforderungen an ihren Arbeitgeber haben, die sind beide ins Berufsleben eingetreten. Und was ich für Anforderungen habe, da gibt es schon eine Lücke zwischen. Und da zu gucken, dass man halt es immer wieder schafft, die Zielgruppe auch anzusprechen und fürs Unternehmen zu begeistern, das finde ich, das wird nicht langweilig und ist für mich super spannend.
Ja, da können wir ja sagen, das fasziniert uns ja auch, ne? So, nicht umsonst haben wir in die Richtung ein Buch geschrieben, betreiben diesen Podcast, weil genau das finden wir halt auch. Und es tut sich halt so viel, ne? Nicht nur im Social Media Bereich, sondern das Themenfeld ist ja so groß und gleichzeitig ja, finde ich, immer noch vergleichsweise jung, wenn man sich das wirklich als eine Disziplin anguckt. Ne? Das ist ja nicht was, wo du sagst, jo, vor 50 Jahren haben wir es so gemacht, so, oder es wurde vielleicht so gemacht, aber keiner hat sich das explizit ja überlegt oder es gab diese Aufgabe nicht. Oder wenn ich überlege, was du auch für eine Rolle bei Böllhoff hast, Frank, ne? So, genau. Gab es so 10 Jahre einfach nicht.
Die gab es überhaupt nicht und wir sind ja jetzt ähnlich lang unterwegs mit Marketing, Employer Branding und so. Da gab es halt die unterschiedlichen Tageszeitungen. Ne? Dann kam die Website dazu. Und in den letzten 10 Jahren Insta, TikTok, YouTube Shorts und wer weiß nicht, was noch alles, was wir vielleicht in so einem Business-Kontext nicht einsetzen, aber die Möglichkeiten sind ja noch viel größer. Und das hat sich unglaublich beschleunigt. Und es war aber auch nie besser als heute, eine Arbeitgebermarke über bestimmte Kanäle bekannt zu machen. Früher war man froh über 1-2 Pressetexte, wenn das in OBL hier überhaupt erwünscht war, in der Presse zu stehen, weil die Ostwestfalen ja nicht so gerne im Mittelpunkt stehen. war das ja auch ein Prozess. Genau. Und insofern haben wir so unglaublich viele Möglichkeiten. Und das ist das Schöne. Und da ist dann aber eher die Herausforderung zu gucken, welche Möglichkeiten nutzen wir denn überhaupt und in welchem Maße und für welche Zielgruppen. Und das macht eben das Employer Branding heute also extrem spannend, wie ich finde.
Ja, darüber sprechen wir gleich. Eine Frage hält uns noch davon ab. Und das ist nämlich, wollen wir unbedingt auch wissen, Vera, mein Lieblingspodcast ist.
Das ist ehrlicherweise nicht ganz so einfach, weil ich fahre relativ viel Auto, weil ich noch oft in Hannover bin und meine Mama da auch noch lebt. Immer wenn ich im Auto bin, höre ich quasi Podcasts. Also was ich wirklich sehr, sehr gerne höre, ist Hotel Matze, weil der ein Talent hat, wirklich gute Gespräche zu führen und einfach so zu führen, dass man den Gegenüber auch tatsächlich irgendwie ganz gut kennenlernt. Ich höre aber tatsächlich auch ganz gerne Politik. Podcasts, Apokalypse und Filterkaffee finde ich auch gut. Das ist dann für den morgendlichen Weg nach Bielefeld nicht ganz so schwere Kost.
Das mit Micky Beißenherz, ne, oder?
Genau.
Ja, genau. Ich auch wieder rein. Ja, ja, schön. Gut. Wir haben jetzt ja eigentlich schon immer wieder so leichte Einstiege gehabt. Hätten, glaube ich, auch alle schon direkt loslegen können. Welche Rolle spielt Social Media, du hast eben ja auch gerade ein paar Sachen genannt, Frank, so insgesamt bei Dr. Oetker? Ist jetzt sehr groß die Frage, du entscheidest selber ein bisschen, in welche Richtung du es ausführst, ne? Image-Kanal, Reichweitenhebel, beides ist auch für Bewerbende interessant, einfach mal einen Einblick zu kriegen in so eine Marke, die ja, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr viele Menschen einfach in Deutschland kennen. Was tut und treibt ihr da?
Genau. Im Rahmen von Employer Branding hat Social Media eine tatsächlich zunehmende Bedeutung, was Frank gerade ja eben auch schon gesagt hat. Wir haben mal angefangen mit Facebook. So, das war ein Kanal, da waren dann die da drauf sein wollten und die anderen haben wir noch klassisch erreicht. Dann haben wir 2018 gesagt, wir erreichen die jungen Leute nicht mehr, wir brauchen Instagram. Inzwischen ist das aber so vielfältig und es ist ja auch gar nicht mehr eine Zielgruppe auf einem Kanal. Ich jetzt wieder meine Kinder nehme, die nutzen halt unterschiedliche Social-Media-Kanäle. Das heißt, wenn ich die erreichen möchte für eine Ausbildung, ein duales Studium, dann kriege ich die nicht über einen Kanal, sondern dann brauche ich mit Sicherheit schon mal die Mischung aus Insta, YouTube und TikTok. Und damit ist die Bedeutung deutlich zunehmend, um meine Zielgruppe zu erreichen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das hatte Frank eben auch schon angesprochen, ist es so, dass ich natürlich gerade über Social Media auch wahnsinnig aktuelle und authentische Einblicke geben kann. Etwas, was ich vor Social Media so überhaupt nicht konnte. Wenn ich mir so meine Karriereseite angucke, dann ist die weiter wichtig. Und die hat auch ganz wichtigen Content. Aber es ist ja spannend, über so Social Media Kanäle auf die Karriereseite zu bringen, neugierig zu machen und zu zeigen, hey, das hätten wir dem Unternehmen hier irgendwie gar nicht zugetraut. Wir sind ja ganz locker. Ja. Oder was machen die denn da? Das finde ich ganz spannend, um dann sich weiter zu informieren. Und dafür, finde ich, hat es eine super wichtige Bedeutung. Ich weiß nicht, wenn wir von Social Media sprechen, vielleicht soll ich noch mal sagen, was für Social Media Kanäle wir so haben?
Ja, schieß doch mal los.
Sehr gerne.
Also wenn wir über Social Media im Personalbereich sprechen, da ist unser Hauptkanal der Insta-Karriere-Kanal. Wir haben bei Dr. Oetker ja einen großen Digital-Marketing-Bereich, wo auch Corporate-Kanäle sind. Auch in der Corporate Communication sind Social-Media-Kanäle. Aber im Personalbereich an sich ist der Dr. Oetker Instagram-Karrierekanal verortet, der von uns verantwortet wird und von uns auch mit Inhalten gefüllt wird. Dann haben wir den Facebook-Karrierekanal immer noch als eigenen Kanal. Der kriegt keine eigenen Inhalte mehr, aber die Inhalte, die wir auf Instagram haben, teilen wir auch auf Facebook, weil wir haben nach wie vor da eine recht gute Reichweite und haben tatsächlich auch gerade, wenn es ums Recruiting geht, immer wieder Stellen, die funktionieren auf Facebook besser, als wenn ich die auf Insta habe. Je nachdem, was für Zielgruppen wir haben.
Mhm. Aber ihr nehmt einfach den Content,
ja,
spielt
ihr
zusätzlich
einfach
da aus.
Einmal
drüber kein großer Aufwand.
Ja. Genau. Dann haben wir TikTok und YouTube Shorts. Und das sind beides Kanäle, die wir in der Regel aus dem bestehenden Content auch von Instagram bespielen. Das heißt, da, wo wir Reels haben, gegebenenfalls kürzen wir noch ein bisschen was. Aber die bespielen wir auch. Und dann haben wir einen internationalen Kanal, der liegt bei der Rook Communication. Und der, das ist LinkedIn. Mhm. Und da haben wir einmal internationalen Karriere-Content, weil wir auch eine internationale Employer-Brand haben, die wir vor ein paar Jahren gerade gelauncht haben. Und wir haben nationalen Content. Und dann schauen wir immer, welche Themen gehen international und welche sind halt eher auf Deutschland fokussiert.
Okay.
Und damit ist es halt schon auch eine relative Kanalvielfalt.
Ja, es sind wirklich viele Kanäle, die ihr da bespielt. Wie viele Menschen machen das bei euch? Das muss ja ein Riesenteam sein, oder? Wie sieht's aus?
Wenn wir jetzt vom Hauptkanal ausgehen, dann verantworte ich den Hauptkanal.
Okay.
Und wir haben ein Insta-Team. Ja, das, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen Content von der Zielgruppe für die Zielgruppe machen.
Macht ihr das auch mit Auszubildenden dann?
Das machen wir auch mit Auszubildenden und Studierenden, genau. Das war relativ schnell klar, dass es nicht so sinnig ist, wenn ich den Content für diese Zielgruppe mache. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen auf alle Fälle Auszubildende und wir brauchen unsere Praktikanten mit dabei und die Trainees. Mhm. Und so haben wir quasi das Team aufgebaut und jetzt ist es so, dass wir ein festes Team haben, wo von den aktuellen Praktikanten, die wir haben, Praktikanten mit reinkommen können für die Zeit ihres Praktikums oder der Werkstudierendentätigkeit. Wir haben Azubis, die Lust haben, sich zu engagieren und ich freue mich sehr, das ist momentan, erfreut sich zunehmender Beliebtheit, inzwischen drin mal so eine Flaute, wo ich dachte, oh, vielleicht ist das gar nicht mehr so attraktiv, da irgendwie noch extra Aufgaben zu übernehmen. Das ist auch ein Generationsthema, dass die eh schon genug zu tun haben. Aber in den letzten Wochen hat sich das sehr dynamisch entwickelt, dass wir jetzt ein richtig cooles Team auch aus Auszubildenden haben. Und wir haben ja ein internationales Trainee-Programm. Mhm. Und Trainees sind immer für ein halbes Jahr während ihrer Trainee-Zeit im Insta-Team, weil das hat für uns den großen Vorteil, wir sind ja viel näher an den anderen Trainees dran und können dann schauen, was passiert gerade Spannendes bei uns. Und die kümmern sich dann quasi um den zielgruppenspezifischen Content. Und für alle drei Zielgruppen haben wir auch jeweils einen Tag in der Woche. Wir haben den Trainee Tuesday, den Prakti-Mittwoch und den Azubi-Donnerstag. Und für den Rest der Themen haben wir dann noch zwei andere Tage. Wir können auch mal schieben, aber das ist so vom Prinzip. Und genau, dann haben wir noch eine Kollegin, die für die Ausbildung verantwortlich ist. Die ist jetzt mit im Insta-Team, weil sie gesagt hat, das ist eigentlich total schön. Dann kriege ich da auch mehr mit und kann Inhalte nochmal so ein bisschen auch fokussieren oder ergänzen, die vorhin Auszubildenden vielleicht nicht so auf und zu getragen werden. Ja, das ist so das Kernteam.
Ja, sehr schön. Habt ihr so eine Extended Version sozusagen. Wir machen das bei Böllhoff ja ausschließlich mit Auszubildenden und ihr habt die Praktikanten und Trainees noch mit eingebunden, clevere Idee, kann ich schon mal mitnehmen.
Und wer mag, wenn ich da nochmal ganz kurz rein darf, kann er tatsächlich auch als nach Trainee-Programm oder nach Ausbildung natürlich auch gerne dabei sein. Das wäre so ein Ziel, was ich eigentlich habe, das Ganze noch auszuweiten, weil unsere Instagram-Zielgruppe ja gar nicht so furchtbar jung ist.
Ja, genau.
Das heißt, das geht ja, ne? Genau, die wird älter und die 2018 dabei waren, sind jetzt auch 8 Jahre älter.
Genau.
Und das ist durchaus was gerade so in der Entwicklung ist, zu gucken, dass wir da einfach auch noch mehr mit reinnehmen.
Jetzt bespielt ihr wahnsinnig viele Kanäle und ihr seid natürlich auch, du hast die Group auch erwähnt, ne, die ja auch Kommunikation macht. Ihr habt ja natürlich auch noch Kunden und bei Dr. Oetker macht ihr da natürlich auch noch wahnsinnig viel. Ich schließe mal daraus, dass ihr für die ganzen Social-Media-Kanäle einen eigenen Karriere-Channel sozusagen habt und dass Dr. Oetker eben noch andere Channels dann hat, um die Kunden und anderen Zielgruppen zu bespielen, oder?
Genau, deswegen hatte ich vorhin gesagt, es geht hier um Employer Branding. Wir haben recht großes Digital-Marketing, die tatsächlich alles das, was klassischerweise unsere Produkte in der Kommunikation anbelangt, was die verantworten. Wenn wir Inhalte von dem Insta-Kanal auf TikTok spielen, ist das der Corporate-TikTok-Kanal. So, dann spielen wir das an die entsprechende Marketingkollegin und die stellt das dann auf unserem TikTok-Kanal ein. YouTube Shorts wird auch verantwortet über die Group Communication. Das heißt, da stellen wir die Inhalte aber ganz normal selber ein. Und was wir noch haben, was vielleicht ganz spannend ist, ist LinkedIn. Und LinkedIn liegt auch in der Verantwortung der Group Communication als Kanal. Da sitzen wir aber ein bisschen komplexer als Redaktionsteam zusammen. Da treffen wir uns alle 2 Wochen in einem Bi-Weekly mit 2 Kolleginnen aus der Group Communication, mit meinem Pendant im Bereich Employer Branding aus dem Bereich People and Culture International. Also ich bin im Bereich People and Culture Germany und für Deutschland verantwortlich mit. Und meine Kollegin macht das Ganze international deutlich strategischer und konzeptioneller. Und wir als Land Deutschland setzen das Ganze dann um. Und wir gucken tatsächlich, welche Themen haben wir. Welche Themen, ne, bringe ich irgendwie so aus meinem Fundus mit und aus dem, was ich sonst noch an Personalthemen habe, was wir vielleicht nicht über den Insta-Kanal spielen. Die internationale Kollegin bringt ihre Ideen mit, die Group Communication. Und dann gucken wir, was spielen wir auf welchem Kanal und welche Themen können wir auch wann, wie, wo, zweit oder dritt verwerten. Was haben wir vielleicht noch an Dr. Oetker Stories? Und das hat dazu geführt, das machen wir jetzt ungefähr 2 Jahre, dass wir viel, viel mehr Content haben, weil man natürlich durch die verschiedenen Kanäle diesen Content einfach auch schön nochmal nutzen kann und für die Zielgruppen aufbereiten.
Ich muss nochmal fragen, wie viel postet ihr pro Woche auf welchem Kanal?
Also bei Insta haben wir 5 Beiträge die Woche. Wenn wir jetzt, wenn die Messesaison losgeht und wir machen noch Ankündigungen, nehme ich teilweise das Wochenende mit, weil sonst kriegen wir die Themen nicht unter.
Luxusprobleme.
Ja.
Und LinkedIn ist die Woche eigentlich auch relativ gut besetzt.
Okay.
Ja. Was mich noch interessieren würde, Vera, du hast ja auch gesagt, dass die jungen Leute primär den Content auch selber machen. Ne? Ja. So war Frank ja auch vor 6 Jahren bei Böllhoff jemand, der das auch da weitergetrieben hat. Die Idee war ja auch von den Azubis selbst. Aber wie viel Freiraum und wie viel Kontrolle ist noch durch dich oder eine andere Instanz so da? Also werden Posts zum Beispiel freigegeben oder haben die komplett freie Hand? Wie macht ihr das?
Also wenn die sagen, wir haben Lust, beim Insta-Team mit dabei zu sein, dann gibt es so ein kurzes Onboarding, dass ich in der Regel mit unserer Praktikantin, die mich im Bereich Social Media immer unterstützt und so ein bisschen die operative Koordination übernimmt, dass wir uns einmal zusammensetzen und aufzeigen, was machen wir überhaupt, warum gibt es uns, was für Themen spielen wir, worauf muss man vielleicht auch achten. Wir haben so ein Ampelsystem, dass man sagt, das sind Themen, die sind grundsätzlich unkritisch. Das sind Themen, da müsste man schon einmal Rücksprache halten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Frank, aber bei uns ist es immer all das, was mit Produktion zu tun hat. Ich kann nicht einfach durch die Produktion laufen. A, gibt es da eh schon Handyverbot und B, kann ich nicht einfach was filmen. Das heißt, da muss vorher einmal Rücksprache mit mir gehalten werden und dann klären wir das mit dem Produktionsleiter ab und dann funktioniert es. Und Themen, die halt gar nicht gehen, das heißt, da gibt es eine Sensibilisierung. Die Teammitglieder posten aber in der Regel nicht selber. Theoretisch könnten sie das, aber da wir die Beiträge planen, laufen die alle über ein Programm. Wir arbeiten mit Sprinkler zusammen. Das ist das Digital-Marketing auch. Und da haben wir nicht so viele Lizenzen, dass das ganze Insta-Team da die Dinge einstellen kann. Das heißt, die machen ihre Beiträge fertig. Wir haben einen Content-Ordner. Dann stellen die rechtzeitig den Beitrag mit Bildern etc. zur Verfügung, schreiben auch die Caption. Und dann stellen wir das ein, in der Regel unsere Praktikantin, und übernimmt dann so die operative Steuerung. Wenn Beiträge nicht rechtzeitig da sind, fragt sie nach. Und übernimmt einfach auch das Schneiden der Reels. Und dann erfolgt halt auch nochmal ein Gegenlesen dessen, was da drin ist. Es ist in der Regel nicht inhaltlich, es sind eher so Feinheiten. Ist gegendert, steht was drin, was vielleicht falsch verstanden werden könnte. Oder passt das auch zum Unternehmen? Wobei, das klären wir häufig schon vorher ab, bevor so ein Reel gedreht wird, dass ich sage, das passt, das können wir super gut machen. Oder das passt nicht, oder da muss vielleicht doch nochmal am Reel was geschnitten werden.
Ja, so bei uns fällt halt auf, die Azubis wechseln ja ungefähr jährlich bei uns durch, wenn sie nach 2,5 Jahren ihre Prüfung machen. Werden nicht sofort angebordet, sondern in der Regel spät im 1. Ausbildungsjahr oder Anfang des 2. Ausbildungsjahres. Dann sinkt immer ein bisschen die Qualität der Fotos. Und da wir auch inzwischen mehr Reels machen, hat die Qualität der Reels natürlich auch eine größere Bedeutung. Und das gleichen wir aus jetzt mit Foto- und Video-Workshops dann für die neu angebordeten Azubis. Das so als Ergänzung von uns. Und wir haben eine Qualitätskontrolle, indem eine Mitarbeiterin von mir aus dem Employer Branding tatsächlich die Beiträge auch nochmal liest und eben gegebenenfalls noch Hinweise für Korrekturen auch mit reingibt.
Also ich frage deswegen auch nach, weil wir haben ja auch Zusammenarbeiten in dem Bereich und jedes Unternehmen macht es ein bisschen anders. Ne, manche setzen doch so mal noch auf die Kontrolle, finden das schon cool genug in einem Traditionsunternehmen. Wir betreuen auch Schüko und Brassler, so dass man die Content-Arten, die es ja teilweise auf den Kanälen braucht, dass man die überhaupt macht. So ist für viele ja schon ein Riesenschritt, sehe ich auch so. Ne? Also auch da mal 6 Jahre zurück, habe ich Böllhoff auch manches Reel nicht sehen, kommen sehen, was inzwischen gemacht ja. wurde. Deswegen, das ist ja einfach schon mal per se eine schöne Entwicklung. Aber jeder handhabt das halt ein bisschen anders, ne? Oder auch wer beteiligt ist, ne? Das ist teilweise direkt Unternehmenskommunikation in der Freigabeschleife mit drin oder auch in der Redaktionssitzung und so. Deswegen, ich glaube, es ist einfach spannend für die Hörerinnen und Hörer. So, wie läuft es bei euch?
Ja. Das hat aber einen ganz klaren Grund. Also einmal nochmal, um so aus dieser Unternehmenssicht zu gucken, passt das, ne? Wie die Caption geschrieben ist, fehlt da irgendwie jemand, weil nicht gegendert ist und das dann negativ auffällt. Aber auch nicht jeder der Gen Z kann besonders gut Captions schreiben. Also das ist ja nicht jeder jetzt. Der kann tollen Reel aufnehmen, der kann einfach auch toll schneiden, hat aber nicht das sprachliche Talent, das dann irgendwie ne, kurz knapp zu formulieren. Und ich glaube, da hilft es, damit das am Ende, und das ist mir auch wichtig, damit es am Ende tatsächlich auch immer authentisch nach einem Kanal aussieht und ich nicht denke, oh, da haben jetzt aber irgendwie 10 verschiedene Leute in den letzten 10 Wochen dran geschrieben. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass es so ne, zumindest eine gewisse Ähnlichkeit hat.
Mhm. Ist auch, glaube ich, wichtig für die Marke, ne?
Absolut, ne? Das, ja, das darf variieren und es variiert sicherlich auch ja. mehr, wenn man die auszubildenden Praktikanten und Trainees mal machen lässt, als auf den Gruppenkanälen. Und das ist vielleicht ja nochmal der entscheidende Punkt. Wir haben schon oft drüber geredet und du berichtest das ja auch. Nicht alle Unternehmen sind ja so offen, den Content in die Verantwortung der jungen Menschen überhaupt zu geben, weil das hat man ja nur noch bedingt unter Kontrolle. Klar sitzen wir am Ende da noch, aber man muss sich auch an etwas Neues gewöhnen. Ich habe da ja für die Unternehmenskommunikation, für das Marketing auch verantwortlich und ich hätte nie Insta, deswegen kam der Impuls ja auch von den Auszubildenden, ich hätte nie Insta gemacht mit der Brille oder dem Hut des Gruppenmarketings, ne? Weil da sitzen auch nicht unsere Zielgruppen. Unsere Kunden sind halt nicht auf Insta oder TikTok so unterwegs. Da haben wir andere Kanäle, LinkedIn, Messen, persönliche Kontakte und so. Und deswegen da auch ein bisschen loszulassen. Das ist mir persönlich erst gelungen, als ich den Hut Employer Branding auf hatte und diese andere Sichtweise, ja, ich habe es ja nicht vergessen, aber es hatte eine andere Priorität. Und ich glaube, das haben manche Unternehmen eben zum Start ihre Herausforderungen mit, zu sagen, wollen wir das wirklich so machen? Wir verlieren ja scheinbar ein bisschen Kontrolle. Aber aus unserer, glaube ich, Erfahrung kann man sagen, der Gewinn ist viel, viel größer, als ab und zu in bestimmte Beiträge einschreiten zu müssen. Weil wir kämen ja nie drauf, in dieser Form zu berichten, wie so viele unterschiedliche junge Menschen das über ihr Unternehmen machen.
Und was ich tatsächlich auch an dem Insta-Kanal sehr schön finde, dadurch, dass wir da so unabhängig sind vom Rest des Unternehmens, können wir einfach Dinge mal testen. Das heißt, wenn mich da jemand überzeugt, dass das gerade ein toller Trend ist, dann sage ich, dann macht mal, wir gucken mal, ne, was aus diesem Trend wird. Den muss ich ja nicht gut finden. Gab von der Zeit, das war auch hier bei unserer letzten Veranstaltung, da hatte einer von TikTok erzählt, dass so schreiende Tiere ne, so erfolgreich gewesen waren. Das hatten wir nämlich auch. Da kam eine Praktikantin und meinte, das ist eine tolle Idee. Ich so, da erschrecke ich mich ja selber, wenn ich da, ne, wenn da dieses Tier reinspringt und plötzlich kreischt. Aber wir testen das und gucken, wie es ist. Auf YouTube hat nichts funktioniert, aber auf Insta hat super funktioniert. Und dann einfach zu sagen, wir gucken mal, wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts. Und das finde ich sehr schön. Und da hatten wir tatsächlich auch schon Reels, die extrem erfolgreich waren, wo ich am Anfang gedacht habe, mal gucken, ob es funktioniert. Das ist ein schmaler Grat, das kann auch nach hinten losgehen. Mhm. War am Ende aber froh, dass wir es tatsächlich gemacht haben, weil das unsere reichweitesten, stärksten Videos waren.
Mhm. Da wollte ich mich auch gerade fragen, hast du das auch gelegentlich mal, dass es halt Stimmen gibt, die sagen, boah, also passt das hier wirklich noch zu unserer Marke, Dr. Oetker, oder machen wir uns hier nicht irgendwie auch ein Stück weit lächerlich, weil die Diskussion, nicht, dass ich sie regelmäßig ist, aber immer mal wieder habe in Traditionsunternehmen. Gibt's das bei euch auch oder wenig? Nee,
also so hat mir das tatsächlich noch niemand gesagt.
Okay.
Ich glaube, die
dann Wahrnehmung. Hast du gute Akzeptanz, ja.
Nö, die Wahrnehmung gibt's nicht. Ich glaube, alle merken, dass das, was wir machen, tatsächlich auch funktioniert, weil es natürlich einen Impact hat, nicht nur auf das Image, dass wir uns ne, nach außen einfach über die verschiedenen Kanäle entsprechend mit dem, was uns als Arbeitgeber ausmacht, positionieren, sondern es bringt ja auch enorme Reichweite. Wir sind tatsächlich mit dem, was wir sonst machen, klar bundesweit, ne, ich kann meine Website angucken, ich habe Bannerwerbung geschaltet, aber wenn ich Messen mache, wenn ich Vorträge habe, wenn ich Workshops habe, dann bin ich ja sehr lokal unterwegs und habe wenig diese bundesweite Sichtbarkeit. Und die schafft Social Media schon. Und dann kann ich natürlich, auch wenn ich Ausschreibungen habe, sehr schön eine Korrelation sehen zu den Bewerbungen, die dann eingehen bei uns. Und das merken auch die Fachbereiche. Und deswegen...
Ja, umso besser. Du, ist ja super. Wenn du das nicht hast, habt ihr vielleicht auch gut kommuniziert, ne? Dass das halt dazu gehört, dass man das heute so macht. Weil ja, wie gesagt, ich kriege das immer mal wieder mit bei Unternehmen, die wir betreuen, dass so manche Stimmen teilweise auch dann von höheren Positionen gibt. Aber wir hatten ja auch hier im Podcast und auch im Buch, Frank, ne, Volksbank Mittelhessen. Genau,
das hatte ich gerade auch.
Der Vorstand macht selber mit, fördert das extrem. Also es gibt es halt auch, ne? Einfach um diese Bandbreite zu zeigen. Ja.
Und da haben wir auch gefragt, warum macht ihr das? Ne? Ihr habt ein seriöses Image in der Bank. Der Vorstandsvorsitzende macht bei sehr lustigen Videos mit, hat sich das getraut. Und die machen das natürlich, um sich als Bank auch nahbarer einerseits zu machen, um Reichweite zu bekommen und auch aufzuzeigen bei den jungen Zielgruppen, hey, wir sind gar nicht so steif mit Anzug und haben irgendwelche Büros, wo man nicht reinkommt und so. Und die haben da so mega positive Erfahrungen mitgemacht. Weiteres Argument war, wir sprechen ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Die etwas Älteren, die mit TikTok nichts anfangen können, die sehen die Videos im Zweifel vielleicht auch gar nicht. Und selbst wenn doch mal was in die Hose geht, am nächsten Tag bei so vielen Videos, die konsumiert werden, ist das eh schon wieder vergessen.
Ja, sehr schön. Wenn du von erfolgreichen Videos sprichst, Vera, inwieweit spielt denn auch Advertising bei euch eine Rolle? Nutzt ihr das stark? Oder?
Ja, wir nutzen es aber tatsächlich im Bereich der Rekrutierung. Also wenn wir jetzt die Gap-Year-Ausschreibungen stehen in den Startlöchern, dafür nutzen wir es ganz klar, dass wir die Beiträge, die wir da haben, einfach auch nochmal, ne, mehr als die organische Reichweite entsprechend sponsern. Dann, wenn wir die Trainee-Ausschreibungen online haben, sind das auch immer Beiträge, die nicht alle, aber gezielt nochmal gesponsert werden, je nachdem, wie die Bewerbungseingänge sind und wo wir merken, wenn verschiedene Schwerpunkte, wo, ne, brauchen wir vielleicht noch was, und dann wird da einfach auch nochmal Reichweite entsprechend generiert.
Könnt ihr die Erfolge differenzieren zu Advertising und Nicht-Advertising?
Ja, ich merke sehr, sehr kleine Korrelationen, wenn ich was gesponsert habe und nicht. Also Sponsern funktioniert jetzt nicht bei jeder Stelle. An manchen Stellen tue ich mich auch mit Sponsern nicht ganz so leicht. Aber vom Grunde her, gerade bei dieser studierenden Zielgruppe, funktioniert das sehr gut.
Okay. So, einmal die Frage nach der Messbarkeit, Employer Branding. Einiges lässt sich messen, vieles lässt sich messen. Nicht alles lässt sich messen. Und Advertisement immer dann gut, wenn du es noch tatsächlich sehr gut messen kannst und die Korrelation dazwischen herstellen kannst.
Ja, also gibt gerade bei denen, ist es oft, dass sie es in den Anschreiben erwähnen oder dass ich tatsächlich auch Auswertung über Google Analytics machen kann. Mhm. Aber viele erwähnen das dann tatsächlich auch und sagen, oh, wir haben, ne, den Insta-Beitrag gesehen.
Mhm. Okay, du hast eben LinkedIn auch angesprochen. Also wenn wir über Employer Branding bei Dr. Oetker sprechen, müssen wir eigentlich auch kurz über die Tastemaker sprechen. Ne? Also es gehört ja inzwischen wirklich auch fest dazu. Du bist ja auch wirklich sehr, sehr fleißig. Also jedes Mal, wenn ich LinkedIn aufmache, sehe ich irgendwas von dir, Vera. Das heißt, das wird ja anscheinend auch richtig gut wahrgenommen, aufgenommen, oder? Also wie nehmt ihr es selber wahr? Wahrscheinlich auch erfolgreich, ne?
Genau, ja. Also ich glaube, das funktioniert tatsächlich recht gut. Wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren, sind inzwischen 30 Tastemaker. Ich bin jetzt seit einem guten halben Jahr im Projektteam, bin für eine Kollegin da reingekommen und habe dann gedacht, als ich eingestiegen bin, also wenn ich schon im Projektteam bin, dann muss ich ja irgendwie auch Tastemakerin werden und selber aktiv werden. Mhm. Sonst fand ich das für mich nicht glaubhaft zu sagen, ne? Mhm. Traut euch, ne? Guckt, teilt was mit. Guckt, was eure Themen sind und veröffentlicht die. Also wenn du ein bisschen weiter nach hinten scrollst, dann siehst du, da war lange Zeit bei mir nichts auf LinkedIn. Ich habe von vielen gehört, dass sie jetzt gesagt haben, ach, das macht auch richtig Spaß, wenn man dabei ist. Und es hat tatsächlich eine sehr positive Wirkung. Es ist ja einmal für die jeweiligen Personen total spannend, weil die ja wirklich auch auf LinkedIn eine eigene, ne, Personal Brand aufbauen. Und wir als Unternehmen davon profitieren, weil die machen das auf ihren eigenen Kanälen. Das kann LinkedIn sein, das kann TikTok sein, das kann Instagram sein. Die Kanäle sind unterschiedlich. Und die sind ja so in ihren eigenen Bubbles drin. Und da kriege ich eine Sichtbarkeit, die ich jetzt mit meinen Corporate-Kanälen gar nicht kriege. Auf der anderen Seite wird ja ganz viel gesagt, Personen folgen gerne Personen. So, das ist schön, wenn die unseren Corporate-Kanälen folgen. Aber vom Prinzip werden die individuellen Kanäle besser ausgespielt und damit habe ich eine schöne Sichtbarkeit, was dem Unternehmen auch was bringt. Und wenn die dann, wie ich jetzt, zur Zukunftspersonal eingeladen werden, weil man Corporate Influencerin ist und können dann Vortrag halten, gibt es ja auch wieder einen Return on Investment für die Reichweite und für die Employer Brand.
Ja, und neues Postmaterial. Ja. Sehr gut. Ich denke, das komplettiert das Bild dann ganz gut. Ne? Dann haben wir das noch und würden jetzt
mal zu YouTube Shorts.
Ja, vielleicht sollten wir auch noch machen, ne?
Ja. Du hast witzigerweise oder nicht witzigerweise wahrscheinlich sogar bewusst TikTok und YouTube Shorts gerade zusammen erwähnt, als sei es ein Kanal. Was ist ähnlich an TikTok und YouTube Shorts und was macht den Unterschied aus?
Das macht einen ganz großen Unterschied. Also vom Prinzip könnte man ja sagen, irgendwie Video ist Video. Ne? Wo genau. Es jetzt Spiele ist, relativ egal. Wir teilen ja tatsächlich, weil wir bei uns Instagram First haben, produzieren wir für Instagram und teilen. Und das, was auf Instagram funktioniert, kann auf YouTube Shorts auch super funktionieren, muss aber auf TikTok nicht funktionieren oder umgekehrt. Das heißt, die funktionieren vom Grunde her anders. YouTube Shorts ist aus meine Erkenntnis, was bei uns gut funktioniert, je kürzer, umso besser. Also Shorts nicht nur unter einer Minute, sondern wirklich Short. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Das funktioniert wirklich gut.
Unabhängig vom Content oder ist das die zweite Komponente, die auch den Erfolg nochmal...
Ist die zweite Komponente. Erste Komponente ist alles, was rund um wirklich junge Themen, Ausbildungskontent funktioniert. Super. Wir haben ein Video, ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, so mit dem, was in dem letzten Monat am häufigsten geklickt war, zum Thema Ausbildung. Und das spiegelt ganz schön wider, also junger Prakti-Ausbildungskontent funktioniert bei uns auf YouTube Shorts wirklich gut. Bei TikTok funktionieren auch kurze Videos gut, die können aber vielfältiger sein als das, was bei YouTube Shorts besonders gut funktioniert. Mhm. Aber bei YouTube sind es tatsächlich die Zielgruppen, die wir da ansprechen, die wir eigentlich auch ansprechen wollten, weil wir haben YouTube ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, unsere Insta-Zielgruppe wird älter und wir müssen einen Kanal haben, wo wir tatsächlich auch irgendwie auf die Schüler kommen. Und wir sprechen, je nachdem, was die jetzt angegeben haben bei ihrem Alter, aber vom Grunde sprechen wir tatsächlich 10%, ich habe mir das extra nochmal rausgesucht, der 13- bis 17-Jährigen auf YouTube an. Okay. Und da haben wir zumindest, wenn das war eins unserer Ziele und das haben wir damit auf alle Fälle erreicht.
Nur, dass ich richtig verstanden habe, also Instagram First hast du ja gesagt, das heißt, das ist immer der Ausgangspunkt. Ne? Das heißt, auf YouTube Shorts kommt jetzt kein Video, was nicht auch bei Instagram lief. So rum,
momentan
oder?
Nicht. Wir haben, als wir den Kanal gelauncht haben, haben wir in den ersten Monaten ganz, ganz viel auch für YouTube Shorts produziert. Weil wir gesagt haben, wir brauchen da erstmal regelmäßigen Content, damit dieser Kanal überhaupt wahrgenommen wird.
Ja.
So, und da war ganz viel, was wir dann später erst irgendwann, wenn überhaupt, auf Insta auch genutzt haben.
Okay. Ja, und ich meine, muss man ja schon sagen, hat sich ja gelohnt. Was seid ihr jetzt irgendwie bei ungefähr 200 Videos, glaube ich, so roundabout veröffentlicht da, ne, so grob?
Ja, nicht ganz. Wir sind jetzt bei etwas über 150.
Mhm. Ja. So, und das in knapp 2 Jahren, glaube ich, ne? Also,
ja.
So, habt ihr ja auch da einen Kanal gefunden, auf dem ihr aktiv seid, nochmal eine andere Zielgruppe erreicht und ist in meiner Wahrnehmung auch so, ist schon ein Kanal, der gerade so, wenn man es jetzt mit Autofahren vergleicht, Autobahn schon Blinker links, ne? Mhm. Also der drängelt sich so richtig, finde ich, so in diese Kanalplattform, gerade so auch für Employer Branding oder auch Azubi Marketing, so richtig rein. Ne?
Das ist der Trend, ne? Das Bewegungsbild ist.
Schon so.
TikTok, würde ich sagen, war Vorreiter.
Ja.
Insta ein bisschen nachgezogen, Reels, die auch deutlich besser performen als Standardposts. Und jetzt YouTube Shorts sozusagen nochmal auf den Punkt gebracht. Und ganz klarer Trend. Wir haben uns ja immer ein bisschen zurückgehalten mit TikTok auch, weil wir gesagt haben, das ist ein riesiger Aufwand, ne? Ja. Regelmäßig Videos auch zu produzieren. Aber ich glaube, ganz so lange können wir da auch nicht mehr stillhalten, sondern müssen das immer wieder aufs Neue prüfen, ob wir nicht doch noch mehr Videos produzieren müssen und natürlich noch regelmäßiger. Wir machen auch inzwischen YouTube-Shorts, aber noch nicht so strategisch und regelmäßig, auch eher in der Zweit-Content-Verwertung, um erste Erfahrungen überhaupt mal zu sammeln und ja, für uns zu feedbacken mit unseren Zielgruppen, unseren Ressourcen. Ist es ein Medium, was performen kann und wenn ja, wie? Da stehen wir jetzt so gerade bei uns.
Ja, das war auf jeden Fall wirklich, um den Kreis da jetzt auch nochmal zu schließen, das war wirklich ein schöner Impuls, ne? Weil, also ich will keinen anderen jetzt irgendwie Vortrag da vernachlässigen oder so, ne? Aber also den Kanal, gebe ich zu, für Recruiting hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Also nicht in dieser Stärke, ne? Und so, das war ja wirklich auch ein guter Case, was du da alles vorgestellt hast, aber jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, von daher finde ich es einfach super spannend und vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen ein Impuls aus dieser Folge raus, denn das haben mir auch ein paar Leute nach der Connect auch gesagt, dass sie das jetzt auch nochmal für sich prüfen wollen. So, also von daher, ne, das ist einfach, genau dafür war das Eventformat, ist es da oder ist jetzt vielleicht auch die Podcast-Folge da, hoffe ich einfach, dass wir damit zumindest so einen Denkanstoß nochmal bringen konnten für die, die es noch nicht möglicherweise machen. Genau. Ja, Frank, haben wir alles verfeuert oder hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, ich würde sagen, das war eine ganze Menge Input von dir, Vera. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wie immer, Riesenfreude für mich. Für mich ja immer eine Weiterbildung, mit unseren Gästen im Podcast zu reden, auch viel zu lernen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ich freue mich, dich am Mittwoch bei Connect 2 zu sehen, bei Michael hier, mit Kunden fokussiert.
Genau, bei Schüko.
Bei Schüko, genau. Und am Donnerstag bist du auch zu Gast bei uns im Bildungscampus vom Stiftungsfonds OWL, um das noch aufzulösen, was ich am Anfang gesagt habe, warum wir uns diese Woche dreimal sehen.
Genau.
Sehr schön. Schließlich der zweite Kreis.
Genau.
Ja, sehr schön. Wen hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, wir sollten die Folge jetzt nicht beenden ohne irgendwas, was du noch sagst?
Nein, also mir hat es viel Spaß gemacht. Schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich glaube, wenn ich da mal so einen abschließenden Satz habe, das war so mein Fazit von der Connect-Veranstaltung, die du gerade schon angesprochen hattest, ist tatsächlich, dies einfach mal machen. Ich glaube, wenn ich so einen Tipp an andere Unternehmen habe, seid irgendwie neugierig, probiert den Kanal mal aus, vielleicht zu gucken, nur wo geht es mit relativ wenig Aufwand, einfach mal testen, dann evaluieren. Und das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja. Wunderbar, du, perfekter Schlusssatz. Damit beenden wir die Folge. Lieben Dank.
Wunderbar, Dankeschön.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.